Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Du hast uns Auszüge aus einem Buch geschickt, dessen Titel allein schon ein kleines Rätsel ist. Endosymbiotische Komputation über das Gemeinwerden neuer Medien von Shintaro Miyazaki. Unsere Mission heute ist es, dieses dichte Gedankengebäude für dich zu erschließen. Der Autor wirft hier ja alles in einen Topf. Zellbiologie, alte Medientheorien, Computergeschichte und radikale politische Philosophie. Wir wollen herausfinden, wie das alles zusammenhängt und welche verblüffende These er für unsere digitale Welt aufstellt. Es geht, so scheint es, um eine Art Neuberechnung von allem, was wir zu kennen glauben.
Genau. Und um das zu verstehen, müssen wir zwei Begriffe knacken, die der Autor ins Zentrum rückt. Das erste Wort ist Endosymbiose. Klingt kompliziert, meint aber im Kern das Verschmelzen von zwei Lebewesen zu einem neuen Ganzen. Endo heißt ja innen. Es geht also um ein Zusammenleben, bei dem ein Partner den anderen in sich aufnimmt.
Okay.
Und dann das Wort Computation, das ist eben nicht nur Rechnen. Com bedeutet gemeinsam und putare heißt einschätzen oder berechnen.
Also ein gemeinsames Abwägen?
Richtig. Und das war historisch immer mit Macht verbunden. Denk nur an den Computus, die extrem komplexe Berechnung des Osterdatums. Damit hat die Kirche ihre Deutungshoheit über die Zeit zementiert.
Verstehe.
Die große Frage ist also, was passiert, wenn man diese beiden Konzepte, das biologische Verschmelzen und das machtvolle gemeinsame Berechnen zusammendenkt? Was ist diese Endosymbiokump?
Okay, das ist ein faszinierender Rahmen. Aber der Ausgangspunkt des Buches ist wirklich unerwartet. Wir landen nicht im Silicon Valley, sondern in der Ursuppe, vor etwa 2 Milliarden Jahren, in einer einfachen Zelle. Der Autor behauptet, dass komplexes Leben, also alles von der Pflanze bis zum Menschen, ohne diesen Prozess der Endosymbiose niemals hätte entstehen können. Was ist da denn genau passiert?
Die Endosymbiontentheorie, auf die er sich stützt, ist eine der großen Geschichten der Evolution. Stell dir vor, ein größeres, primitives Lebewesen verschluckt ein kleineres, ein Bakterium.
Okay.
Das später zu dem wird, was wir heute als Mitochondrium kennen. Aber anstatt es zu verdauen, passiert etwas Magisches. Die beiden gehen eine Zweckgemeinschaft ein.
Eine Symbiose.
Genau. Das größere Wesen bietet Schutz, das kleinere wird zum Untermieter mit einer besonderen Fähigkeit. Und der entscheidende Punkt, den der Autor hier über den Biochemiker Nick Lehn stark macht, ist die Energie.
Energie?
Ja. Diese Mitochondrien wurden zu winzigen, aber unfassbar leistungsstarken Kraftwerken in jeder Zelle. Und sie produzierten einen gewaltigen Energieüberschuss.
Moment mal. Ein Energieüberschuss? Das widerspricht doch allem, was man über Evolution zu wissen glaubt. Normalerweise geht es doch um maximale Effizienz, um das Sparen von Ressourcen, um Survival of the Fittest. Warum sollte Verschwendung hier plötzlich ein evolutionärer Vorteil sein? Das leuchtet mir noch nicht ein.
Genau, da liegt der Clou, der das ganze Denken des Buches prägt. Es ist eine erzwungene Verschwendung. Der Autor zitiert den Evolutionsbiologen Neil W. Blackstone, der erklärt: Die Mitochondrien mussten diesen Überschuss an Energie in Form von ATP-Molekülen loswerden.
Sie mussten.
Ja. Hätten sie diese Energie gehortet, hätten die chemischen Prozesse sie durch sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, also aggressive Moleküle, von innen heraus zerstört.
Ah, okay.
Die Quelle bringt das auf eine geniale Formel. Das war ein No-Cost-Sharing, the free lunch you are forced to make.
Also das kostenlose Teilen eines Mittagessens, das du sowieso kochen musst, weil dir sonst die Küche um die Ohren fliegt.
Exakt. Und diese erzwungene Großzügigkeit ist die biochemische Grundlage für Kooperation und die Entstehung von komplexem, vielzelligem Leben.
Wow. Das stellt die darwinistische Erzählung vom gnadenlosen Konkurrenzkampf wirklich auf den Kopf. Nicht der Stärkste oder Effizienteste überlebt, sondern der, der am kooperativsten verschwendet. Der Autor treibt diese Idee auf die Spitze und bezeichnet Krebs als das genaue Gegenteil, als einen unizellulären Liberalismus. Eine ziemlich provokante Formulierung.
Absolut provokant, aber in seiner Logik bestechend. Krebs ist eine Zelle, die diesen Milliarden Jahre alten Pakt aufkündigt. Sie sagt, ich teile nicht mehr, ich horte die Energie für mich und wachse unkontrolliert.
Sie fällt zurück in einen primitiven Egoismus.
Genau. Das eukaryotische Leben, also unser Leben, wird im Buch deshalb als ein Dispositiv beschrieben, das auf Verausgabung basiert.
Moment, das Wort Dispositiv ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Können wir das kurz aufschlüsseln? Geht es da einfach um ein System oder eine Anordnung von Dingen?
Genau, du kannst es dir wie ein strategisches System vorstellen. Eine Anordnung von Technologien, Regeln, Wissen und Denkweisen, die zusammenwirken und unser Verhalten, unsere Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung lenken.
Verstehe.
Die Zelle ist also so ein Dispositiv, das eine klare Regel hat. Energie muss fließen. Und es hat sogar einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, die Apoptose.
Den programmierten Zelltod.
Richtig, um genau die Zellen zu eliminieren, die diese Regel brechen und anfangen, egoistisch zu werden.
Okay, diese Idee der erzwungenen Kooperation in der Zelle ist faszinierend. Aber wie um alles in der Welt schlägt der Autor jetzt die Brücke von einer 2 Milliarden Jahre alten biologischen Zelle zur Erfindung des Radios oder zum Internet? Das fühlt sich nach einem gewaltigen Sprung an.
Das ist der große, gewagte Schritt des Buches. Er argumentiert, dass sich dieses Prinzip der Endosymbiose in der Mediengeschichte wiederholt. Nur eben mit Technologien statt mit Lebewesen. Er nennt das eine diskursive Endosymbiose. Dafür schaut er sich 3 dieser technologischen Dispositive an, die wie russische Matrioschka-Puppen aufeinander aufbauen.
Okay, Matrioschka-Puppen, das ist ein gutes Bild.
Die erste beginnt um 1800 mit der Erfindung der Batterie.
Die Batterie als Anfang von allem.
Ja, denn sie war mehr als nur eine Stromquelle. Forscher wie Johann Wilhelm Ritter sahen in der Elektrizität damals ein Medium zwischen Materie und Geist.
Ein Medium?
Die Batterie war der magische Kasten, der unsichtbare Kräfte freisetzte. Ein Wandler. Das war das erste Dispositiv. Und jetzt kommt die nächste Puppe, um 1900, das Dispositiv der Elektronenröhre.
Die Steuerung von Elektronen ermöglichte.
Genau. Die Geburtsstunde der Elektronik, des Radios, der Verstärker. Und hier passiert die erste technologische Endosymbiose. Die Batterie aus dem Dispositiv von 1800 wird zum Endodispositiv.
Sie verschwindet quasi im Inneren.
Sie verschwindet als unsichtbare, aber essentielle Energiequelle in jedes neue elektronische Gerät, so wie das Mitochondrium in der Zelle. Sie ist einfach da, man denkt nicht mehr über sie nach.
Okay, von Batterien zu Elektronenröhren kann ich folgen. Aber jetzt bringt der Autor den Spiritismus des 19. Jahrhunderts ins Spiel, den er Mediumismus nennt. Ehrlich gesagt, das klingt für mich erstmal ziemlich esoterisch und weit hergeholt. Wie genau begründet er diesen Sprung, damit es nicht wie pure Spekulation wirkt?
Es ist eine bewusste Provokation, um unseren Blick zu schärfen. Seine Argumentation ist, die neue Elektronik schafft eine Welt der unsichtbaren Signale, Wellen und Ströme. Und die Menschen mussten erst lernen, diese neue Realität zu denken und zu fühlen. Der Spiritismus mit seinen Medien, die angeblich Stimmen aus dem Jenseits empfangen, war für den Autor eine Art kulturelles Training für das Zeitalter des Radios.
Ein Training?
Ja. Und er analysiert das brillant am Fall des Juristen Daniel Paul Schreber, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine berühmten Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken schrieb.
Ah, der Fall Schreber. Der wurde ja von Freud analysiert.
Genau, aber Miyazaki liest ihn völlig anders. Schreber glaubte, sein Nervensystem sei an ein kosmisches Aufschreibesystem angeschlossen.
Ein Aufschreibesystem?
Er sprach von einer Nervensprache, von flüchtig hingeworfenen Gedanken, die ihm direkt ins Gehirn gesendet wurden. Für den Autor ist Schreber kein reiner Fall für die Psychiatrie, sondern die unfreiwillige Verkörperung dieses neuen Dispositivs. Er wird selbst zum Medium, zu einem menschlichen Radio.
Das die neuen, unsichtbaren Signale seiner Zeit empfängt und verarbeitet, auch wenn er sie als göttliche Strahlen missversteht.
Genau das ist der Punkt.
Das ist eine wilde, aber irgendwie auch bestechende Idee. Und die dritte Matrioschka-Puppe wäre dann unsere Gegenwart?
Exakt. Das Dispositiv Nanobiotech 2000. Er beschreibt es als eine massive Parallelisierung und Vernetzung des Dispositivs von 1900. Denk an Mikrochips.
Die ja im Grunde Millionen miniaturisierter Schaltungen sind.
An globale Netzwerke, KI und synthetische Biologie. Die Komplexität explodiert. Der Autor vergleicht diese explosionsartige technologische Vielfalt mit der kambrischen Explosion in der Evolutionsgeschichte.
Also jener Phase, in der plötzlich fast alle modernen Tierstämme in kurzer Zeit entstanden sind.
Ganz genau.
Bisher haben wir hauptsächlich über die Endosymbiose gesprochen. Jetzt müssen wir den zweiten Teil des Buchtitels in den Blick nehmen, die Komputation. Der Autor argumentiert ja, dass wir diesen Begriff völlig neu verstehen müssen, weil er von Anfang an ein Instrument der Macht und Kontrolle war.
Richtig. Und er belegt das mit einem sehr eindrücklichen Beispiel aus der Zeit der Französischen Revolution. Der Ingenieur Gaspard de Prony bekam den Auftrag, riesige Logarithmentafeln zu erstellen.
Das damalige Äquivalent zu einer gigantischen Datenbank.
So ungefähr, ja. Die Aufgabe war zu groß für eine Person, also hatte er eine Idee, die von Adam Smiths Arbeitsteilung in der Fabrik inspiriert war. Er schuf eine streng hierarchische Rechenmaschine aus Menschen.
Eine Rechenmaschine aus Menschen? Wie sah die denn aus?
Ganz oben saßen eine Handvoll brillanter Mathematiker, die die komplexen Formeln entwickelten.
Okay, die Denker?
Die mittlere Ebene bestand aus ein paar Algebraisten, die diese Formeln in simple, wiederholbare Rechenschritte zerlegten. Nur noch Plus und Minus.
Die Manager sozusagen.
Und die unterste Ebene, die eigentliche Recheneinheit, bestand aus fast 90 ehemaligen Friseuren.
Friseuren? Warum ausgerechnet Friseure?
Weil deren aufwendiger Beruf, das Perückenmachen für den Adel, durch die Revolution überflüssig geworden war. Sie waren arbeitslos und billige Arbeitskräfte.
Und ihre Aufgabe war dann?
Den ganzen Tag stupide zu addieren und zu subtrahieren, ohne die geringste Ahnung vom großen Ganzen zu haben. Also im Grunde eine menschliche CPU.
Krass.
Und diese Spaltung von konzeptioneller, geistiger Arbeit oben und mechanischer, entfremdeter Arbeit unten, so die These, ist tief in die DNA des Computers eingeschrieben.
Eine düstere Gründungsgeschichte. Was ist dann die Gegenstrategie, die das Buch vorschlägt? Es spricht von minoritärem Computing. Das klingt nach schwerer Kost. Können wir das mal an einem ganz einfachen Beispiel festmachen?
Der Begriff stammt von den Philosophen Deleuze und Guattari. Ja, das ist nicht ganz einfach. Aber die Grundidee ist, anstatt große, herrschende Systeme, hegemoniale Systeme, von außen anzugreifen oder zu zerstören,
versucht man sie von innen heraus zu verändern.
Genau, umzuprogrammieren. Es ist eine Praxis der Demontage und des Verlernens. Man nimmt die Werkzeuge der Macht, in diesem Fall den Computer, und nutzt sie, um alternative Modelle, andere Zukünfte zu simulieren und zu bauen.
Okay, das ist die Theorie. Aber gibt der Autor auch konkrete Beispiele, wo das heute schon passiert?
Absolut, und die sind sehr spannend. Eines ist die Paläogenetik. Durch die computergestützte Analyse alter DNA wurde das alte Bild der menschlichen Evolution als linearer Stammbaum,
an dessen Spitze eine bestimmte Rasse steht,
komplett widerlegt. Was die Daten stattdessen zeigten, war ein vernetztes Geflecht, eine Trellis-Structure, in der sich verschiedene Menschenarten immer wieder vermischt haben. Das untergräbt rassistische Weltbilder mit den eigenen Mitteln der Wissenschaft.
Das ist ein starkes Beispiel.
Ein anderes Feld ist das Companion Modeling. Da entwickeln Wissenschaftler gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften, etwa Bauern in Thailand, Computermodelle, um komplexe Probleme wie Wasserknappheit partizipativ zu lösen.
Der Computer wird hier vom Kontrollinstrument zum Werkzeug für gemeinsame Aushandlung.
Genau.
Und du hast noch Permacomputing erwähnt. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eine Bewegung, die Prinzipien der Permakultur auf die IT überträgt. Die Idee ist, anstatt immer leistungsfähigere, stromfressendere Hardware zu bauen, schaut man sich erstmal genau an, was man wirklich braucht.
Erst beobachten, dann handeln.
Richtig. Man beobachtet lange und handelt dann mit minimalem Energieaufwand. Es geht um Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und darum, mit alter, bereits vorhandener Hardware auszukommen.
Das klingt ja fast so, als ob die Programmierer hier versuchen, die Rolle der Mitochondrien zu übernehmen. Also kleine, genügsame Kraftwerke zu bauen, die das Gesamtsystem unterstützen, statt es mit überflüssiger Komplexität und Energiehunger zu belasten.
Das ist eine perfekte Zusammenfassung. Genau darum geht es. Eine Computerkultur zu schaffen, die auf Kooperation und Nachhaltigkeit basiert, nicht auf unendlichem Wachstum und der Logik der Kontrolle.
Das führt uns zum letzten und vielleicht radikalsten Konzept des Buches: Gemeinwerden. Der Autor fordert hier eine komplette Neubewertung des Wortes gemein. Weg von niederträchtig hin zu gemeinschaftlich.
Das ist der ethische Kern des ganzen Projekts. Er knüpft hier direkt an die Idee der gemeinen Verausgabung des französischen Philosophen Georges Bataille an. Die zentrale These ist so einfach wie schockierend für unsere kapitalistische Logik. Das Leben als Ganzes, von der Sonne über die Pflanzen bis zu uns, produziert immer einen Energieüberschuss.
Und unsere gesamte Wirtschaftsordnung ist darauf ausgerichtet, diesen Reichtum zu horten, zu akkumulieren?
Genau. Bataille sagt, das ist wieder die Natur. Der Überschuss muss verausgabt, gefeiert, ja, verschwendet werden.
Verschwendet. Das klingt nach einer Einladung zum Chaos. Aber es gibt da dieses wunderbare Zitat von Bataille im Buch.
Ja, es lautet:
In erster Linie ist der Mensch ein Lachender, ein Tanzender, ein Festgeber.
Das stellt unsere Vorstellung vom Menschen als arbeitendem, rechnendem Wesen komplett auf den Kopf. Es geht nicht um Nützlichkeit, sondern um souveräne Verausgabung, um Kunst, um Feste, um Großzügigkeit, die keinem Zweck dient. Das ist für ihn der eigentliche Luxus des Lebens.
Der Autor zitiert in dem Zusammenhang auch den Anthropologen David Graeber, der Schulden als ein durch Mathematik und Gewalt korrumpiertes Versprechen bezeichnet. Wie passt das zusammen?
Es geht darum, Blockaden zu lösen. Der Text beschreibt Reichtum als das Resultat des Aufstauens von Strömen von Geld, Wissen, Energie.
Und Schulden sind ein Instrument, um diese Blockaden zu zementieren.
Genau. Um Menschen zu kontrollieren. Gemeinwerden bedeutet, diese Ströme wieder fließen zu lassen, sie zu dissipieren, wie es im Buch heißt.
Ist das nicht genau das, was wir bei Open-Source-Software sehen? Wissen und Code werden nicht gehortet und patentiert, sondern gemeinschaftlich verschwendet, damit alle etwas davon haben.
Exakt. Das ist ein perfektes Beispiel für das, was Gemeinwerden im digitalen Raum bedeuten kann. Die neuen Medien der Endosymbiose kommt, müssen so gestaltet sein, dass sie diesen Prozess des Teilens fördern.
Anstatt ihn durch digitale Mauern und Patente zu verhindern.
Richtig. Das Modell dafür ist wieder die Zelle. Dort bleibt die Macht bei den kleinen Symbionten, den Mitochondrien. Sie geben ihre Energie frei. Und dieser Fluss kommt dem ganzen System zugute.
Anstatt von einer zentralen Instanz gehortet und kontrolliert zu werden.
Ganz genau.
Fassen wir zusammen. Das war eine wirklich weite Reise. Von der Biochemie einer Zelle vor 2 Milliarden Jahren über die Geister des 19. Jahrhunderts bis hin zu einer radikalen neuen Idee von Wirtschaft und Technologie. Die zentrale Botschaft, die ich für mich mitnehme, ist, wir müssen lernen, wie die Zelle zu kooperieren, und zwar durch eine Art produktive, gemeinschaftliche Verschwendung, die Komplexität und neues Leben erst ermöglicht.
Das ist der rote Faden. Und das Buch schließt mit einer fast kosmischen Frage, die es dir als letzten Denkanstoß mitgibt. Es spekuliert, ob die Menschheit als Ganzes angesichts der globalen Krisen wie Klimawandel oder Artensterben vielleicht vor einer neuen, diesmal planetarischen Endosymbiose steht.
Einer planetarischen Endosymbiose. Das klingt gewaltig und ehrlich gesagt auch ein bisschen furchteinflößend. Was soll das heißen?
Die Frage, die der Text am Ende in den Raum stellt, ist: Müssen wir als Individuen und Gesellschaften vielleicht lernen, ganz neue soziotechnologische Symbiosen einzugehen, um diese existenziellen Probleme zu überwinden?
Also müssen wir...
Müssen wir, um im Bild des Buches zu bleiben, aufhören, die Krebszelle des Planeten zu sein und stattdessen zu den Mitochondrien für einen neuen planetarischen Organismus namens Erde werden?
Unsere Energie und Intelligenz also in den Dienst des Überlebens des Ganzen stellen.
Genau. Eine ebenso faszinierende wie beunruhigende Vorstellung, über die du jetzt nachdenken kannst.